Herzlich willkommen zum Resilient Company Podcast. Dem Podcast, wo wir für Sie Leadership unter die Lupe nehmen und Sie als Führungsperson inspirieren, mehr aus der Zusammenarbeit mit Ihren MitarbeiterInnen rauszuholen. In dieser Folge geht es um Fluktuation, generationenbedingt oder aufgrund von fragwürdigen Managementmethoden. Es geht um Überlastung, um entsprechende Hilferufe, die leider nicht gehört werden und darum, wie man als LeaderIn besser reagieren kann. Das ist der Resilient Company Podcast mit mir, Andreas Guini.
Und mit mir, Sabrina Arten. Wir reden wieder über Bad Leadership. Das heutige Beispiel stammt aus einer Marketingabteilung, einer KMU, und vereint eigentlich hohen Arbeitsaufwand, hohe Fluktuation und auch das Los einer Teilzeitangestellten. Und zwar geht es hier um eine langjährige Mitarbeiterin, die seit über 10 Jahren im Unternehmen ist. Und mit dieser Konstanz ist sie leider irgendwie nahezu allein. Sie kann sich eigentlich schon fast als Dienstälteste sehen. Ich glaube, sie hat auch schon 2 oder 3 CEOs überlebt. Das vielleicht noch als Randnotiz, was sie mir mal so mitgegeben hat. Und kann sich fast als Dienstälteste bezeichnen, unter den gut 70 KollegInnen, wie sie mir sagt, kann sie an einer Hand abzählen, wer schon länger als 10 Jahre dabei ist. Andererseits, aus meiner Perspektive finde ich, ja, 10 Jahre im gleichen Unternehmen, für mich noch als recht junge Person, ist das schon auch viel. Und sie hat den ständigen Wechsel von Kollegen, Kolleginnen quasi ständig miterlebt. Und die sind teilweise nach 1 bis 3 Jahren halt auch wieder gegangen. Und jedes Mal ist sie eigentlich dafür verantwortlich, Kollegen neu einzuarbeiten, sie zu unterstützen, sich im Unternehmen zurechtzufinden. Aber eben auch dafür, Aufgaben wieder aufzufangen, wenn diese Leute wieder gehen. Dazu muss man eben sagen, sie hat ihre eigenen Marketingaufgaben oder sie ist in der Abteilung als Marketingmanagerin angestellt. Die Situation ist für sie zunehmend belastend, weil sie eben ihre eigenen Arbeiten auch erledigen muss. Und was mir hier noch wichtig erscheint, sie hat keine Personalverantwortung. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie eine Teamleitung hätte oder in irgendeiner Art und Weise im Führungsteam wäre. Nein, sie hat keine Personalverantwortung. Und somit auch wenig Einfluss darauf, ob die Kündigungsgründe langfristig behandelt werden können, ob man daran arbeiten kann oder eben sie abzuwehren, schon frühzeitig, bevor die Leute sich entscheiden, aufgrund dessen zu gehen. Und da werden wohl häufig hohe Arbeitsbelastung in Verbindung mit einem mittelmäßigen Lohn genannt. So ihre Aussage. Mhm. Sie hat wohl schon des Öfteren gegenüber Vorgesetzten um Entlastung gebeten, um Unterstützung, um Hilfe, die jedoch regelmäßig abgelehnt wurde. Oft heißt es, das Unternehmen könne sich keine weiteren Ressourcen leisten oder sei einfach nicht möglich, das Team weiter aufzustocken. Bei unserer Fallschilderin wiederum häuft sich aber die Arbeitslast weiter. Und dann heißt es immer, du musst priorisieren. Gut und schön, sagt sie. Das Problem an der Sache ist jedoch, wenn dann die Ergebnisse nicht im gewünschten Zeitraum geliefert werden, nicht erfolgen, Tasks repriorisiert werden, denn das ist ja ihre Aufgabe in dem Sinne, dann gibt's Unverständnis und indirekt wird eigentlich Druck ausgeübt, indem man sagt, das muss aber jetzt erledigt werden oder wir müssen das jetzt umsetzen und stemmen. Mein erster Impuls ist hier natürlich irgendwo, dann geh doch auch. Warum tust du dir das überhaupt noch an? Ja. Und an dieser Stelle kommt dann quasi die private Komponente mit ins Spiel, oder? Ich habe eingangs gesagt, Teilzeitangestellte, los einer Teilzeitangestellten. Sie ist Mami und bewusst nur mit einem Pensum von 60% angestellt. Mhm. Sie sagt, die Familie ist auf 2 Einkommen angewiesen. Ihre Kinder sind zwar inzwischen Teenager, sie geht auf die 50 zu und sie hat aber auch schon versucht, sich auf andere Stellen zu bewerben. Zitat von ihr, könnte ich als Mami und in meinem Alter unkompliziert einen anderen Job finden, wäre ich längst weg. Ich habe den Anschluss auf dem Arbeitsmarkt verpasst und stecke hier fest. Auch eine spannende Aussage und Selbstwahrnehmung. Also, wir haben hier ein Beispiel von jahrelanger Loyalität und Engagement, haben wenig Wertschätzung und fehlende Unterstützung durch die Führungsebene, zumindest aus ihrer Wahrnehmung heraus. Und daraus resultiert bei ihr eigentlich eine Überlastung, Unzufriedenheit und der Wunsch, das Unternehmen wahrscheinlich lieber gestern als morgen zu verlassen. Mhm. Und so ein bisschen beweist die Fluktuation im Unternehmen auch, dass das wohl kein Einzelfall ist.
Wobei die Fluktuationsdiskussion auch sehr, sehr spannend und detailliert ist, kommen wir nachher sicher ein bisschen mehr drauf. Also allererst, mir tut sie vor allem einfach leid, oder? Also das, was wir miteinander machen mit Resilient Company, ist der Versuch, die Zusammenarbeit von morgen neu zu definieren, so dass es noch mehr Menschen gibt, die gerne arbeiten können. Und das macht sie einfach nicht. Und das tut mir einfach mal schon sehr leid. Und ja, am einfachsten wäre es, das würde ich ihr wahrscheinlich, oder nicht, das würde ich ihr wünschen, und es wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, sie fällt eine neue Arbeitsstelle, weil wahrscheinlich die Kultur die Führungspersonen dahingehend in dem Unternehmen zu ändern, dass es ihr wirklich nachhaltig besser geht, ist wahrscheinlich nicht so realistisch. Also von dem her würde ich mir einfach wünschen, dass es eine Situation für sie gibt, die sich markant bessert. Aber über das diskutieren wir jetzt mal nicht, sondern über was passiert da genau und was könnte man in dem Sinn dort anders machen. Wo willst du anfangen?
Wir haben ja eigentlich zwei Perspektiven, oder? Das eine ist, warum macht das Unternehmen das wieder? Warum reagieren sie nicht? Ist das so ein bisschen das Gefühl wie, es funktioniert ja irgendwie, wir müssen nicht reagieren. Und das andere wiederum ist aber, was macht das wieder auch mit der Person, oder? Mhm. Ich meine, wir reden davon, dass Schaffen mit den Menschen und menschenzentriert zu arbeiten, Unternehmenserfolg gewährleisten kann zu einem gewissen Grad. Und das sind zwei verschiedene Perspektiven, die man hier betrachten muss. Mhm. Von daher, lass uns doch gerne mit den Menschen anfangen.
Ja, und ich meine, das Wichtigste, was du dort eigentlich ansprichst, ist neben dem, dass es eine menschliche, persönliche Perspektive gibt, dass das sofort, oder vielleicht muss man besser sagen, früher oder später einen Impact hat aufs Unternehmerische. Und dort finde ich es sehr herausfordernd, den Case anzugehen und versuchen zu verstehen, was mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit diesen Führungspersonen wirklich passiert. Also die Person ist nicht zufrieden. Sie fühlt sich auch nicht sicher, dass sie gehört wird, dass sie ihre Bedürfnisse kann anbringen kann. Was ein latentes unternehmerisches Risiko ist. Also ein latentes Risiko aus persönlicher Sicht. Irgendwann einmal macht sie das vielleicht wirklich einfach nicht mehr. Also wenn sie wirklich einen neuen Job findet und dort könnte glücklicher werden, wird sie wechseln. Wenn das wirklich so ist, dass ganz viel Know-how bei ihr liegt, ist das ein riesen unternehmerisches Risiko. Also die Zufriedenheit von dieser Mitarbeiterin, das ist nicht einfach eine Gespürschmi-Perspektive, wo man schaut, dass der gut geht und sich bleibt, sondern wenn die nicht zufrieden ist, ist es ein Unternehmensrisiko, dass der Schaden daraus raus viel höher ist, als vielleicht die Investition, die man muss machen, dass das Know-how in dem Unternehmen bleibt, dass sie weiterhin mit grossem Engagement machen. Also das hängt einfach miteinander zusammen, muss man auch dabei sagen. Und ja, ich glaube, vielleicht bin ich jetzt schon einen Schritt weiter wieder auf der unternehmerischen Ebene, aber um den Gedanken schnell fertig zu machen, ich glaube einfach, dass der Vorgesetzte, ich weiß nicht, auf welchem Level das ist, eine Managerin ist aber keine Leaderin, oder ein Manager ist aber kein Leader. Also ein Leader muss vorausdenken, ein Leader muss Risiken einschätzen, ein Leader muss sich überlegen, was passiert mit meinem Unternehmen die nächsten paar Jahre. Und die Führungspersonen machen das sicher nicht, sondern sie versuchen so lange, wie es irgendwie geht, und so ist halt das System jetzt im Moment, und ich habe keine zusätzlichen Ressourcen, neben dem, dass unternehmerische Perspektive ich das auch, also das auch ein Argument ist, das einfach Realität ist, oder? Also, in wenigsten Unternehmen ist einfach Geld da und sagen, ja, dann holen wir uns also nochmal drei Leute. Also, das sind echte Herausforderungen. Aber das ist einfach nur der Grund für morgen. Aber nicht der Grund für übermorgen. Oder sogar übermorgen. Und dort ist in dem Sinne die Frage, wie du das Unternehmer und das Unternehmerin angehst und das Risiko eigentlich versucht zu minimieren. Weil es ist es, so wie ich es interpretiere, wie du mir erzählst, auf Unternehmer ist es ein grosses Risiko, dass der Krug einfach mal bricht. Und dann ein Riesenproblem hast. Das ist nicht Leadership, das ist höchstens Management.
Spannender Punkt. Versetzen wir uns mal kurz vielleicht in die Situation. Du warst ja mal mein Vorgesetzter. Wenn du dir jetzt überlegst, ich wäre vor ein paar Jahren zu dir gekommen, hätte an die Tür geklopft und gesagt, Shelby, das ist zu viel. Ich muss alles auffangen. Leute kommen, Leute gehen, müssen immer wieder einlernen. Meine Belastung steigt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich versuche zu priorisieren, komme ich mit all den anderen Projekten hinten dran, ich brauche Hilfe.
Was hätte ich denn gesagt?
Was hättest du gesagt? Und was ist dann eben genau der Unterschied zwischen du hättest mich nur gemanagt und du bist ein echter Leader?
Mhm. Also wahrscheinlich hätte ich gesagt, du jetzt nicht so schwach und schwach bleiben.
Glaube ich dir
vielleicht
nicht.
Und wenn ich das gesagt hätte, würdest du vielleicht nicht heute mit mir da am Tisch sitzen und über die Themen diskutieren. Das stimmt. Aber also, das ist genial, dass du das umdrehst und den Spiegel vorhebst, weil was ich schon dazu muss sagen ist, hey, ich kann sofort das Gefühl nachfühlen wieder, wie so eine Situation gewesen wäre jetzt bezogen auf uns. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was Gedankengänge jetzt bei diesem Beispiel da dahinter sind, aber das Dilemma als Führungsperson, als Leaderin, Leader, das ist schon heavy. Da immer alle Federn zusammen haben und die Unsicherheit, geht das unternehmerisch auf, geht das finanziell auf, was können die Leute leisten, braucht es zusätzliche Ressourcen, das ist aber dann wieder teuer, können wir uns das leisten. Also, du merkst, also der ist voll präsent. Und das ist wirklich, wirklich in dem Sinne nicht einfach. Ich glaube, Punkt 1, wenn du mit dem Thema wirklich kommst, ich muss mir Zeit nehmen, das anzuhören. Auch wenn ich im Moment vielleicht keine Lösung habe, Gott sagen, okay, dann machen wir es so. Aber das erste Problem, das ich glaube, in vielen Fällen ist, man schafft es im Alltag nicht, dann den Raum zu geben, um wirklich anzuhören. Und es geht nicht darum, okay, komm, wir gehen mal ins Sitzungszimmer und dann erzählst du, sondern ich muss mich frei machen, um präsent zu sein und deine Geschichte anzuhören. Die jetzt wieder spiegeln, dir das Zeichen geben, okay, ich verstehe in dieser Situation, wo du bist. Und ich verstehe sie echt und nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt die Punkte aufgeschrieben. Und das klingt so lapidar, aber ich glaube, dass bei ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Angestellten, es dort schon hart, dass die vorgesetzte Person nicht das echte Interesse am Menschen hat. Also, das ist auch so ein Satz, den ich in all den Jahren, wo ich das selber eine Führungsperson sehe, aber auch andere Führungspersonen kennengelernt habe, ist so, wenn du ins Leadership reingehst, etwas, was du im Minimum musst haben, und das fehlt echt bei einigen, ist, ein bisschen musst du Menschen gerne haben, wenn du willst Leader sein oder Leaderin. Und wenn du das nicht hast, dann bist du in der falschen Rolle. Und ein echtes Interesse an deiner Situation heisst, anhocken, zuhören, vielleicht das mit gewisser kommunikativer Fähigkeit paraphrasieren. Also selber habe ich es verstanden, das Festhalten ist der erste Schritt. Und natürlich muss man nachher die Situation überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Gibt es eine Prioritätensetzung? Und das ist ein paar Beispiele, wo da gebracht wird, wo der Unterschied ist zwischen Management und Leadership. Ihr einfach sagen, ja, du musst halt priorisieren. Neben dem, dass hinaus ja nachher gleich wieder der Vorwurf kommt, dass ihre Arbeit, Ergebnis nicht stimmen. Aber der braucht sie vielleicht einfach Hilfe. Und das heisst damit nicht, ja, priorisiere so oder so. Aber ein Sparing sein, um miteinander zusammen schauen, was ist jetzt wirklich notwendig aus unternehmerischer Sicht oder nicht, um vielleicht auf kurzfristiger Sicht zu entlasten, der braucht es in den meisten Fällen Hilfe. Hat es die Hilfe bei dir gebraucht? Vielleicht hättest du es selber gecheckt, aber manchmal checke ich das auch nicht, obwohl ich vielleicht die Skills eigentlich müsste haben. Dort hilft ein Sparing. Und dort sehe ich den Leader und die Leaderin als Sparing-Partner, zusammen eine Lösung zu finden, dich zu coachen, dir in dem Sinn zu helfen. Das könnte eine kurzfristige Entlastung bringen. Vielleicht kann man dann auch mal als Chef an einem Kunden anrufen und sagen, hey, können wir das Timing anpassen? Wir haben im Moment das Problem. Oder vielleicht gibt es eine andere Lösung. Aber so die kurzfristigen Sachen ist, einander helfen zu priorisieren und nicht einfach zu sagen, priorisieren mal, ist ja in dem Sinn dein Job. Und nachher sind es die grossen Diskussionen. Ja? Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Gibt es wirklich Möglichkeiten, Ressourcen zu schaffen? Gibt es Möglichkeiten, im Team das LM sind aufzuteilen und die sind wirklich schwierig. Aber ehrlicherweise ja, dort ist auch strategisch wieder eine Diskussion auf Führungsebene, was sind unsere wirklichen Prioritäten, müssen wir jedem Kunden hinterher säckeln, gibt es Kunden, die uns mehr Aufwand gibt als, ist auch so, oder? Das ist so, sobald ein Kunde, ach komm, das muss man machen, auch dort gibt es viel Strategieprozess oder Prozess im Vornherein, wo man kann eigentlich wissen, aber also da schaut jetzt kein Franken raus, vielleicht muss man auch mal den Mut haben, abzusagen. Jetzt ist es sehr pauschal. Es gibt ganz viele solche Beispiele aus meiner Zeit, wo ich solche Gedanken müssen durchmachen, wie der Fall da ist, in dem Sinn weiss ich mich nicht. Aber nochmal zusammengefasst, wirklich ernsthaft anhören, das ist ein Mensch. Wenn du weggegangen wärst, in der Zusammenarbeit, die wir gehabt haben, hätte ich ein riesen Problem gehabt. Mit den Projekten, die wir zusammen gemacht haben, hätte es keine Chance, das allein zu stemmen. Also ich muss doch ein Interesse haben, deine Situation anzunehmen, die anzuhören, versuchen, einander zu helfen, kurzfristig irgendwie Lösung zu finden, aber dann dranbleiben, um nachhaltige Situationen in dem Sinne zu verbessern. Aber ja, das ist kompliziert, das ist nicht einfach, das ist sicher so.
Ein Aspekt, den du da sicher ansprichst, ist eine fehlende Empathie. Mhm. Und ich behaupte, dass das eine Kernkompetenz von Leadern ist, wenn sie nicht aktiv zuhören können und Interesse zeigen, genauso wie du es gerade geschildert hast, dann sind sie in der Position einfach nicht zu Hause. Keine Chance, Menschen zu führen, sondern wirklich nur Management zu betreiben.
Hey, das ist definitiv so. Und das ist aber einfach, also ist ein Skill, den man muss entwickeln wieder, oder? Das ist irgendwie eine Herausforderung, wo einfach nicht bei Geburt gegeben ist, oder? Sondern muss man trainieren, muss man entwickeln. Über das haben wir auch schon geredet und das kommt da genau wieder rauf, oder? Also, nur weil ich fachlich weiss, wie man ein Event organisiert, bin ich am Schluss kein Leader von einem Event-Team. Weil es ist Menschen entwickeln, es ist Menschen führen, es ist Menschen coachen. Also ein Event organisieren, das ist Fachkompetenz. Also wenn ich ein Mikrofon brauche und einen Künstler muss organisieren und ein Catering, dann sind das Skills. Aber das hat nichts damit zu tun, Menschen zu führen, Menschen zu entwickeln, Menschen zu coachen. Und das ist Leadership. Und da gibt es den Unterschied, dass es andere Skills sind. Und die Skills muss man trainieren, die muss man üben, die muss man entwickeln. Und das sind faktisch zwei unterschiedliche Jobs.
Sind es. Ich kann mich so ein bisschen damit auch identifizieren. Ich habe, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf meine Historie zurückgucke, habe ich immer den Job gewechselt oder das Unternehmen verlassen, wenn ich genau so eine gewisse Unzufriedenheit verspürt habe. Und ich hatte auch mal den Fall, wo ich gefunden habe, sorry, es ist einfach zu viel, es ist einfach eine Überlastung. Mhm. Und so eine in dem Fall, über so eine lange Zeit, kann ja sehr schnell auch eine chronische Überlastung entstehen. Dann kann man weitergehen Richtung Burnout und. Aber es sind ja alles Dinge, die eigentlich aus so einer Situation entstehen können. Also emotionale Erschöpfung, eine gewisse Frustration. Hin zu dem Punkt, was da, denke ich, auch schon vorhanden ist, die hat innerlich schon gekündigt.
Ja.
Oder sie ist eigentlich nicht mehr vor Ort. Und das ist das Schlechteste, was im Unternehmen passieren kann, weil dadurch natürlich auch die Leistung einbricht. Man macht es vielleicht nicht mehr mit Herz, die Leidenschaft ist weg, man macht es vielleicht auch nicht mehr in der gewohnten Qualität. Das wirkt sich dann wiederum auch aufs Team aus und wir haben wie eine Negativspirale,
absolut,
wo Leute dann ja merken, selbst langjährige Mitarbeiter sind hier unzufrieden, wenn zum Beispiel auch jemand reinkommt, der vielleicht sich jetzt nicht gerade in dieser Jobfindungsphase befindet, dass man häufiger auch die Stelle wechselt, sondern merkt, hey, ja, hier ist wirklich was im Argen. Ich bin jetzt zwar hier, aber ich weiß jetzt schon, ich mache mich auf den Weg und suche nochmal was Neues. Also es ist wie eine Negativspirale, wo sich ihr Empfinden und ihre Erschöpfung, ihre Unzufriedenheit dann auch aufs ganze Team auslösen kann.
Absolut. Und ich meine, du sprichst genau eben ja, dass halt eben Leadership, Unternehmensführung, mit dem Aspekt, dass es den Menschen grundsätzlich gut geht, nicht einfach ein Gespürschmisch und wir haben es lässig, sondern einen echten unternehmerischen Impact oder eben in dem Sinne einen Malus hat, wenn man so will, und die Leistung bringt. Das hat einen konkreten Zusammenhang. Und die Person fühlt sich nicht wohl. Hat sie mehr Leistungspotenzial, wenn man ihr ein Umfeld bietet, wo sie voll Gas geben, mit Garantie. Aber es geht auch halt noch relativ lang relativ gut. Also auf Kosten dann vielleicht von dieser Person, die dann eben irgendwann einmal in irgendeiner Krankheit, Burnout, mentaler Ungesundheit, wenn man das so will sagen, geht. Aber bis dort hin, das ist halt wie, oder? Ich meine, jede Raucherin und jeder Raucher weiß, dass das der Lunge nicht gut tut. Aber im Moment ist die Lunge auch noch da und sie funktioniert noch. Also es ist noch schwierig zum Voraus sehen, was das alles für einen Impact kann haben. Und das ist aber wieder der Unterschied zwischen Management und Leadership. Darum, in dem Fall, wo du da schilderst, für mich ganz klar, die Führungspersonen sind Managers, aber sie sind nicht Leaders. Das Risiko, das wir eingehen, unternehmerisch, eben im zweiten oder dritten Schritt, hat da keine Relevanz und das, der Bumerang, der kommt wahrscheinlich. Oder? Das zweite interessante Thema, das noch ist, wo ich aber auch noch finde, ist, neben der ganzen persönlichen Ebene und der Zusammenarbeit zwischen der Mitarbeiterin und dem Unternehmen, ist ja die ganze Thematik von der Fluktuation. Mhm. Also, wir müssen ihr ja auch noch viel mehr Wertschätzung entgegenbringen, weil sie 10 Jahre da schafft und irgendwo auch den Kar am Laufen behalten, ehrlicherweise, oder? Und das ist eine Interpretation, vielleicht hat sie dir das auch gesagt, die Leute, die kommen und gehen, eher in der jüngeren Generation oder jüngere Leute, jetzt jünger als sie, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Genau. Und dann kommt ja immer wieder Diskussion, ein bisschen Generation Z, das kommt eine ganze Generation auf den Arbeitsmarkt oder ist schon auf dem Arbeitsmarkt und die sind halt auch nicht mehr so loyal und sie wissen in dem Sinne nicht immer richtig geschafft. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen mit der, in dem Beispiel so ein bisschen Zusammenhang hat, ich komme mal, ich habe einen Job, aber ich rechne eigentlich damit, dass ich dann auch wieder gehe. Die Leute Studien, Vereinbarkeit und Jobstudien, 50% von der Generation Z in den nächsten 2 Jahren plant damit, den Jobs zu wechseln. Das ist irgendwie, kann man gut finden oder nicht, aber scheinbar ein gesellschaftliches Phänomen. Ich kann mir vorstellen, dass das da ein bisschen auch das Thema ist, dass das solche Leute sind, ich mache mal den Job, ich mache eine Erfahrung, aber ich weiss eigentlich, dass ich schon weitergehe. Und das unternehmlich zu antizipieren, ist ja dann nochmal eine grosse Frage. Also wie schafft man es, mit dem umzugehen? Klönen wir einfach drüber. Eine Lösung wäre, mehr von den 50-Jährigen anzustellen, weil die sind loyal. Das können das Unternehmen ja in dem Sinn machen. Oder muss ich mein Unternehmerinnen-System dahingehend bis zu einem gewissen Grad auch adaptieren und sagen, okay, ich muss mit dem Phänomen umgehen. Also muss ich schauen, dass ich von diesen 2 Jahren das meiste habe.
Genau, und da frage ich mich aber, ist es ein Generationenproblem? Und ich würde das verneinen. Ich würde behaupten, es ist irgendwo ein strukturelles Problem im Unternehmen selbst. Weil das Unternehmen, die Führungsebene, Leadership hat eine gewisse Verantwortung, das Unternehmen stabil zu behalten, erfolgreich zu wirtschaften, es am Markt zu halten, auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Mitarbeitern. Mhm. Und die Generation, die Jüngere gerade, die haben einfach gecheckt, dass sie vielleicht nicht so den gesellschaftlichen Druck haben, um da bleiben zu müssen. Mhm. Die können es sich leisten, was zu fordern. Die können es sich leisten, sich so lange umzuschauen, bis sie an einem Ort sind, wo sie zufrieden sind. Denn es gibt auch genug Beispiele und ich glaube, so eine ähnliche Studie zur Generation Z gibt es, die eigentlich belegt, ja, Generation Z schafft heutzutage eigentlich mehr als früher. Also es sind so recht widersprüchliche Aussagen auch vorhanden. Und da würde ich behaupten, wenn das Unternehmen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen kann und sich nicht darum kümmert, dass es die entsprechenden Strukturen schafft, damit auch so eine Fluktuation auch bei der jüngeren Generation vielleicht nicht zustande kommt, dann hat es Probleme. Und dann kann man nicht einfach sagen, ah ja, die Jüngeren, die schauen sich halt jetzt um, die rebellieren einfach. Mhm. Ich glaube nicht, dass das die Aussage sein kann, sondern dass das Unternehmen sich aktiv damit beschäftigen kann, welche Strukturen kann es schaffen, um solche Leute eben auch zu halten. Weil ich glaube auch, dass in so einem Unternehmen, wenn jetzt wirklich jemand reinkommt, kann man sagen, ja gut, 50 plus ist auch nochmal eine Generation, die vielleicht froh ist, heutzutage leider, obwohl sie ein wahnsinniges Know-how und einen Rucksack mitbringen, wenn sie nochmal einen Job bekommen und da bleiben können. Aber ich kann mir auch vorstellen, gerade so in so einem Zwischenalter, nenne ich es jetzt mal, Mitte 30, Anfang 40, kommt man da rein, weiß sehr genau, was man will, was man für Bedürfnisse hat. Und dann zähle ich eben nicht mehr zu der Generation Z, die sagt, ja, ich rebelliere jetzt einfach, sondern ich merke, hier stimmen die Strukturen irgendwie für mich nicht und gehe auf der Basis. Deshalb behaupte ich zu einem gewissen Grad, es ist fehlender Strukturwandel im Unternehmen selbst.
Genau, und ich meine, also vielleicht ist die Notwendigkeit vom Strukturwandel jetzt von einer Generation ausgelöst. Die Veränderung von Strukturwandel gibt es aber auch durch Corona-Pandemie, durch Globalisierung, durch ganz viele in dem sind Themen. Und nochmal, ich glaube sehr wohl, die Generation bringt einen neuen Druck, dass Unternehmen sich weiterentwickeln müssen. Aber sie müssen sich eben weiterentwickeln. Mhm. Und es ist nicht einfach ein Patentrezept aus der Schublade zu nehmen und zu sagen, ah, wenn wir das machen, dann bleiben die 4-5 Jahre, also länger als im Durchschnitt, und dann können wir mit davon profitieren. Das ist sicher nicht eine einfache Herausforderung. Was brauchen die wirklich? Kann ich das überhaupt? Ist es fair gegenüber den anderen Mitarbeitern? Was muss ich da in dem Sinn alles bieten? Aber ja, der Druck, berechtigt oder unberechtigt, ist höher geworden. Die Arbeitnehmer, die können mehr bestimmen als noch. Oder sie nehmen sich das Recht raus, das ist ja auch noch spannend. Als das vielleicht bei uns war, oder in der Generation von dieser, von der Dame aus dem Beispiel. Aber was sicher nicht geht, ist ein klassisches Beispiel, das ich selber erlebt habe. Letztes Jahr ein Vortrag vom Direktor von Swissmem, also der Industrie, dem Industrieverband von der Schweiz. Meines Wissens, glaube ich, der umsatzreichste Verband von der Schweiz. Was darum gegangen ist, Fachkräftemangel, Generation Z, wie kann man dem entgegenwirken, dass die Jungen in die industriellen und in die Handwerkerprüfe in dem Sinn reingehen, Maschinenprüfe und so weiter. Und hat die Studie gezeigt, eben Selbstverwirklichung ist in dieser Generation ein grösseres Thema. Und eine Massnahme, eine wichtige Massnahme, die er präsentiert hat, ist, dass all die Ausbildungen, die Lehrabschlüsse jetzt digitalisiert werden und alle Unterlagen als PDF online gestellt werden. Und das ist, glaube ich, wie für mich sofort klar, dass das der falsche Ansatz ist. Also wenn du heutzutage auf dem Niveau bist, dass du für diese Generation ein Lehrbuch jetzt einfach als PDF online stellst, dann hast du nicht gecheckt, was die brauchen, um motiviert in einem Unternehmen zu arbeiten. Also ehrlicherweise, das muss nicht einmal für mich, oder? Sondern es braucht andere Lernplattformen, um wirklich Freude zu haben und mit Vollgas in die Jobs hineinzugehen. Und dort, glaube ich, ist das für mich ein Beispiel, das genau das unterstreicht, was du sagst. Ja, da braucht es einen Strukturwandel, das ist immer schwierig. Wandel ist immer etwas Herausforderndes und nie so klar, welchen Wandel musst du wie machen, welchen Change musst du wie machen, dass es nachher funktioniert. Aber das ist einfach wieder offensichtlich, dass das nicht die Einladung sein kann für eine Generation, die da auf den Arbeitsmarkt geschwemmt wird, um die abzuholen. Sorry, das ist irgendwie wie offensichtlich. Also nochmal, die Lösung, kann man darüber diskutieren, gibt sicher viele Ideen, auch von Leuten draussen. Und das eine könnte erfolgreicher sein als das andere. Aber das ist wie klar, dass das nicht Leadership und dass das die Branche in dem Sinne nicht Fische bringt. Also da bin ich dann schon fast ein bisschen verschrocken, auf welchem nicht so ganz weitsichtige Niveau, dass das ist. Was könnte das Unternehmen machen, oder? Habe ich mich dann irgendwie auch noch gefragt, oder? Ich weiss jetzt nicht, ob sie grundsätzlich das Onboarding von diesen neuen Leuten, das Einführen, den Know-how-Transfer, ob sie das gerne macht oder nicht. Aber faktisch ist wie der Teil obendrauf zu ihrem normalen Marketing-Job. Und dann könnte ich mir wieder überlegen, warum nutzt man das nicht aus und sagt, okay, vielleicht braucht es ein bisschen auch zusätzliche Ressourcen. Ja, das wird es vielleicht am Schluss brauchen, aber du hast so ein hohes Know-how. Es ist so wichtig, dass die Leute relativ schnell können produktiv sein. Wahrscheinlich heutzutage müssen sie schneller produktiv sein, weil sie nach 2 Jahren in dem Sinn wieder gehen. Du bist die neue Ausbildungschefin im Marketingbereich. Dein Hauptjob ist die Verantwortung, dass du ein System entwickelst, wo die so schnell wie möglich onboardet sind. Also dem schnelllebigeren, dem weniger lang im Unternehmen bleiben, versuchen so gerecht wie möglich zu werden. Dadurch könnt ihr vielleicht schneller auch ihre Jobs machen, wo sie sonst noch auf der Liste haben. Also dort ein Mindset-Wechsel und ihre Willen. Höhere Verantwortung geben, vielleicht die Personalverantwortung, die sie bis jetzt nicht hat. Ja, vielleicht heisst es auch, es braucht einen zusätzlichen Benefit, wie vielleicht mehr Lohn, kann sein. Aber die ist wieder für 3, 4, 5 Jahre motiviert und wahrscheinlich im System her bringt das dem Unternehmen am Schluss mehr, weil die anderen kommen und gehen. Man muss so schnell wie möglich schauen, dass die produktiv arbeiten können. Vielleicht wäre das so ein Ansatz.
Mir gefällt der Ansatz aus 2 Gründen. Das eine ist Strukturwandel und Change Management und wir müssen jetzt unsere Organisation weiterentwickeln, klingt immer so wahnsinnig groß. Muss es aber nicht sein. Mhm. Es können kleine Maßnahmen im Alltag sein, auf kleiner Ebene, die dazu beitragen können, da nicht so einen Riesenprozess draus zu machen, indem man erstmal über 2 Jahre lang sich überlegt, und das machen ja teilweise gewisse Unternehmen, wie sie jetzt die nächsten 10 Jahre ausgerichtet werden wollen. Nein, es ist viel, viel agiler. Es kann eine kleine Maßnahme sein. Und das ist auch etwas, was wir ja auch täglich in der Praxis erleben, wenn wir zum Beispiel unsere Wertechecks machen oder da kommen wirklich konkrete Beispiele, wo hakt es, wo müssen wir jetzt irgendwo eine Lösung finden, wo müssen wir den Wert besser leben, wo müssen wir werteorientierter unterwegs sein und wo können wir kleine Stellschrauben drehen. Und genau das könnte so ein Beispiel sein, oder? Weil du gehst in deinem Vorschlag ja nicht hin und sagst, ja, jetzt machen wir erstmal eine Purpose-Diskussion, jetzt gucken wir uns die Werte nochmal an, was ich grundsätzlich schön finde, aber wenn das vorhanden ist, dann muss man vielleicht erstmal dafür sorgen, dass das auch gelebt wird. Nein, du gehst quasi hin, du schaust dir an, was haben wir da für eine Spannung, was haben wir hier für einen Konflikt, ja. Und so wie du es jetzt sagst, ja, da ist ein klassischer Rollenkonflikt auch vorhanden, mhm. wo man hingehen kann und sagt, okay, du hast hier deinen Marketingjob, du hast hier aber auch den Ausbildungsjob in einem gewissen Maß, freiwillig oder
gewollt
unfreiwillig.
Oder nicht gewollt, genau.
Und jetzt gucken wir uns mal gemeinsam an, was willst du überhaupt machen?
Ja.
Und zu welchem Pensum passt welche Aufgabe, welche Rolle dann überhaupt in deine Stelle von 60%? Das muss auch erstmal alles da reinpassen. Mhm. Würde jetzt fast davon ausgehen, dass es eben nicht reinpasst, wenn die Arbeitsbelastung steigt, dass sie da auch regelmäßig massive Überstunden schreibt. Mhm. Und deshalb finde ich, das ist der zweite Aspekt, warum ich das spannend finde. Also erstens, es muss nicht immer die große Veränderung sein. Man kann das auch klein bei der Ursache, bei einem aktuellen Fallbeispiel anpacken. Und das zweite, was mir natürlich sehr gefällt, auch aus unserer Perspektive, ist die Rollen aufschlüsseln, definieren. Und klarer sagen, was ist der Job, was ist die Rolle und wie kann das gewinnbringend fürs Unternehmen sein?
Also wenn ich so reagiert hätte, wenn du bei mir ins Büro gekommen wärst damals, dann wäre es einigermaßen okay gewesen.
Ja.
Hast du Lust, die Zusammenarbeit von morgen aktiv zu gestalten? Wir sind überzeugt, nur mit den Menschen im Zentrum kann man nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern. Interessiert? resilient-company.ch.
Fluktuation, ein grosses Thema. Auch wieder kürzlich im Zusammenhang mit einer Automarke, die im Moment sehr stark in den Medien ist. Und zwar geht es um Tesla. Es gibt die sogenannten Tesla-Files. Vielleicht kurz zusammengefasst für die, die das nicht genau mitbekommen. Es geht jetzt in diesem Beispiel vor allem auch um das Tesla-Werk in Deutschland. Mhm. Und der Sönke Iversen, Investigativjournalist, Daten zugespielt bekommen hat, über wie die Praktiken sind und was da genau abgeht. Die eine Ebene ist, dass man scheinbar als Mitarbeiterin, Mitarbeiter bei Tesla relativ einfach zu so internen Daten kommt, sobald man irgendwo dabei ist. Man muss nur so ein Agreement unterschreiben, dass man eigentlich das alles geheim hält, aber dann gibt es scheinbar ein Projektmanagementsystem, wo man all die Daten in dem Sinn kann rausholen. Das hat scheinbar ein Whistleblower dazu gemacht. Und wenn man jetzt auf das Werk geht, in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in dieser Branche in Deutschland 40 bis 50 Mal höher die Fluktuation. Also dort muss irgendetwas Wahnsinniges passieren. Aber es ist also kein Branchenproblem, dass eigentlich die Autoindustrie gehen eh alle, weil irgendwo die Bedingungen einfach schlecht sind. Sondern verglichen mit anderen Autoproduzenten ist das massiv höher. Und was aufgrund von diesen Files und aufgrund von dem, was man kann lesen ja in dem Interview, den das gerne in der Shownotes verlinken, hat es heisst gerne auf srf.ch, ist, dass es sehr stark an mit dem Image und mit der Führungskultur zu tun hat. Also Führungskultur im Sinne von der Deutschlandchef geht bei Krankheit, also wenn Leute krank sind, heim gehen Leute, ob die wirklich daheim sind. Er tut scheinbar auch vor versammelten Mitarbeitergemeinde an Mitarbeiterinformationen. Die Leute auf Zürichdeutsch sagt man zusammenschiessen, wie Weicheier sie sind und dass sie jetzt endlich mal richtig arbeiten sollen. Ein scheinbar krasses Beispiel, aber ein Beispiel, wo sich wahrscheinlich doch der ein oder andere Mitarbeiterin, vor allem vielleicht in einem Umfeld, wo man sich auf einem Arbeitnehmermarkt bewegt, jüngere Generation sagt, hey, also, muss ich mir das antun? Und die Konsequenz in dem Sinn ist 40 bis 50 Mal höhere Fluktuation im Vergleich zu anderen vergleichbaren Unternehmen in Deutschland. Das ist schon noch, also es ist schon sehr, sehr, sehr krass.
Sehr hoch.
Und müssen wir sich als Unternehmer nicht überlegen, ups, mache ich da vielleicht doch etwas falsch?
müsste man sich auf jeden Fall, vor allem wenn wir jetzt mal kurz ausblenden, wer denn hinter Tesla steht, und ausblenden, dass da vielleicht nicht mehr so viel zu retten ist, dann muss man das unbedingt. Fluktuation ist für mich ein klares Zeichen von einem schlechten Führungsstil, weil alles, was wir für Motivation, für Unterstützung von Mitarbeitern, Empathie, soziale Gerechtigkeit, all die Aspekte, die belegt einen guten Führungsstil ausmachen und sich auch positiv dann eben im Umkehrschluss auswirken und eine Grundlage für das erfolgreiche Unternehmen legen, das ist ja hier alles nicht gegeben. Also man muss sich mal vorstellen, ich nehme mir die Zeit, das ist auch krass, ne? Ich nehme mir als Chef die Zeit, um zu jemandem nach Hause zu fahren und dort zu klingeln und zu gucken, ob der wirklich krank ist. Ruht sich vielleicht auf die vergangenen hohen Aktienkurse aus, aber die gehen ja jetzt auch zurück, massiv eingebrochen. Da ist für mich alles falsch dran, was nur falsch sein kann.
Jetzt gibt's, also es ist wirklich ein extremes Beispiel, darum muss ich auch nochmal schnell schlucken, oder? Und wir versuchen es vielleicht auch ein bisschen auf, aber es ist ein realistisches Beispiel, es ist ja nicht unterwegs in dem Sinn, oder? Aber es ist, also nein, ich weiß nicht, wie krass das ist. Man hört ja einige solche Geschichten, auch vor allem mit Grosskonzernen, wo wir glauben, müsste anders laufen, um das Unternehmen wirklich nachhaltig noch erfolgreich zu machen. Aber ja, also ich meine, also finde ich super, wenn es mir gar noch nicht so überlegt mit dieser Zeit, aber es ist super, wie du sagst, ich meine, also, wenn der Chef Zeit hat, in dem Sinn bei den Leuten Leute zu gehen, also, hast du nicht andere Probleme, aber gut. Ich meine, ich glaube, die Selbstkritik, dass sie in dem Sinn etwas falsch machen in der Führung und im Leadership, ich glaube, das gibt's halt vielleicht in der Kultur einfach auch nicht. Das ist ja dann vielleicht die Grundkrux. Und was daraus folgt, ist halt einfach, also so ein Unternehmen sagt sich wahrscheinlich früher oder später, ja, dann mache ich halt die Fabrik da in Deutschland zu und gehe in ein anderes Land. Und dort habe ich die Probleme nicht, weil das vielleicht Leute sind, die, was auch immer, hörig sind oder so. Darum, ich glaube schon, dass die Macht noch relativ hoch ist, einfach, wir können eigentlich machen ein bisschen, was wir wollen. Aber es ist eben ein spannendes Beispiel, wenn man die Grundsichtweise hat, eigentlich mit den Leuten an dem Standort das Bestmögliche rauszuholen, so erfolgreich sein wie möglich, dann muss man irgendwie an einem Punkt irgendwo die Selbstkritik zulassen und sich überlegen, okay, was mache ich denn im Sinne da falsch? Jetzt kann man sagen, okay, da hat es Leute, die bringen die Leistung nicht, die nutzen das System aus, die passen zu unserer Kultur nicht. Dann ja, muss man sich vielleicht irgendwie auch trennen, wie auch immer, dass man das dann human oder unhuman macht. Aber der Punkt ist ja, wenn jetzt das wirklich eine so hohe Fluktuation gibt und wenn am Schluss in der Selbstkritik dazu kommt, okay, ich habe eigentlich als Leader nichts falsch gemacht, weil das ist einfach so, wie es laufen muss, aber dann hast du einen Fehler gemacht in der Rekrutierung, oder? Also dann, nochmal, vielleicht nehmen wir jetzt das krasse Beispiel nicht, aber im Kleinen passiert das ja dann gleich, oder? Also wir haben auch schon Leute gehabt, die bei unserem Unternehmen in dem Sinn gegangen sind, wo ich dachte, und es hat gerade so kleine, gerade 3-4 miteinander über eine kurze Zeit und so. Und da habe ich gedacht, was machen wir falsch, dass wir die Leute nicht können heben? Dann haben mir eine Mitarbeiterin gesagt, ja, aber Shelby, hast du nicht gemerkt? Das sind ja die Leute, die immer zusammen gehen, ganz Mittagessen. Mhm. Also, Mechanik, die da dahinter steckt und was machst du falsch und was musst du für Arbeitsbedingungen bieten, dass die bleiben, damit miteinander kannst, völlig richtig. Und das, finde ich, ist auch der Kern. Nicht immer hast du alles im Griff. Auch als Unternehmer und als Unternehmerin nicht. Aber die Selbstkritik und Selbsthinterfragen und das musst du definitiv machen. Oder dann überlegen, okay, vielleicht ist es auch gut, vielleicht gibt es auch eine Neuerung, vielleicht hat die Person auch nicht zu dieser Kultur passt. Aber dann musst du dich hinterfragen, wie du besser rekrutierst. Oder genau. Wie du dem im Anfang klar machst, hey, look, so leben wir, das ist bei uns wichtig. Weil der Aufwand, was bei all denen gehen, klopfen und sagen, bist du jetzt wirklich krank oder bist du nicht krank? Ich meine, das ist ja, wenn du die Zeit hast, ja, okay, dann.
Sind dann wie die Kontrollanrufe.
Wie die Kontrollanrufe. Haben wir auch schon gehabt. Könnt ihr andere Folge hören, haben wir in dem Sinne auch schon gehabt. Crazy, crazy.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.